Heute zu Gast die Gründer des wirklich unfassbaren Kinderfahrradunternehmens Voom, Markus Ihlenfeld und Christian Betzdecker.
Seit Anfang an war das bootstrapped und war das intelligent, Geld auszugeben. Wir haben gebrauchte Gabelstapler gekauft, Paletten irgendwo uns organisiert von irgendwo aus dem Müllplatz auf dem Mistplatz. Und es war nie auf einen Exit oder sowas ausgelegt, sondern das war, sollte nachhaltig wachsen. Deswegen 2017 schon, sagen wir mal, eine schwarze Null gehabt. Und es ist immer das Ziel, dass es profitabel ist. Also wir sind jetzt nicht die Zocker, die sagen, wir haben ein Break-Even in 3 Jahren, sondern wir wollen jetzt profitabel sein.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Die Österreich-Festspiele gehen weiter. Nach Go Student und dem Felix am Sonntag kommen jetzt Markus und Christian, wobei der Markus Deutscher ist. Die beiden haben sich aber in Wien kennengelernt bei Opel und haben dann eine der erfolgreichsten Fahrradherstellerfirmen der Welt gegründet. Mittlerweile 9 Jahre später. Ihr Fokus liegt auf Kinderfahrrädern und da haben sie in den ersten Jahren bis 2020 es geschafft, bootstrapped, und das ist mein wirklicher Sweet Spot, auf 50 Millionen Euro Umsatz zu wachsen, haben erst dann Geld aufgenommen, haben dann einen riesen Corona-Push bekommen und erwarten für dieses Jahr 270 Millionen Umsatz, haben sie mir erzählt. Wie sie das machen, was die Magie ist an Kinderfahrrädern, wo sie herkommen, wer ihnen Geld gegeben hat, was das Ganze noch werden kann, haben sie mir erzählt. Hier kommt die ganze Geschichte von Voom. Moin.
Hi. Servus.
Ihr seid sozusagen jetzt Fahrradunternehmer.
So ist es, ja.
Aber so war es nicht geplant, ne? Ihr seid beide aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Du bist, glaube ich, Designer eigentlich?
Ich bin Industrial Designer, habe davor schon, bevor ich Voom gegründet habe, in der Fahrradbranche gearbeitet.
Wo da?
Für internationale Marken als externer Designer. Ich hatte eine kleine Agentur mit einem Angestellten und war sowas wie das Überdruckventil für die internen Designabteilungen. Wenn die ihre Deadlines nicht mehr geschafft haben, haben sie mich angerufen. Je länger mich die gekannt haben, desto früher haben sie mich angerufen. Aber ich habe da schon jede Menge Projekte gemacht in der Fahrradbranche. Fahrräder designt, vor allem teures High-End-Zeug. Das ist das, wo die Designer rangelassen werden. Point-of-Sale-Shops, Packaging, mehr oder weniger alles, was gekommen ist, habe ich und das Gefühl gehabt habe, ich kann einen Beitrag leisten, ich kann helfen.
Und du bist Wiener?
Ich gemacht. Ich bin Wiener, ja.
Okay, und dann habt ihr euch irgendwann kennengelernt. Du bist nämlich Deutscher.
Ja.
Mal, jetzt kommt's, Staubsaugervertreter gewesen, dann Opelaner, also bei Opel, und jetzt auf einmal auch Fahrradunternehmer.
Dann auf einmal auch, ja. Ja, ja, aber lange hinter den Staubsaugervertreter, den habe ich mir nicht unbedingt gewünscht zu machen. Ja. Also das ist so ein Teil.
Aber die Story mega geil, muss man sagen.
Ja, die ist auch gut. Ich habe in Amerika studiert, Stipendium vom Tennisverband gehabt und habe dort Business studiert. Und wenn du einen Bachelor hast, kriegst du 12 Monate die Arbeitsgenehmigung in Amerika. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt gehst du nach San Francisco und suchst dir da einen schönen Job. Mich überall beworben und dann hätte ich entweder irgendwelche Beauty-Produkte verkaufen können oder Staubsauger. Und dann habe ich gedacht, ach, das probierst mal aus. Das hört sich spannend an, ja. Und ja, war echt spannend, ja.
Und beim Tennis warst du richtig gut?
Nicht gut genug, aber gut genug, um ein Stipendium zu bekommen, ja.
Okay, das heißt in Deutschland so Top 100 oder sowas?
Nee, Top 100 war ich nicht. So um die 300 oder sowas.
In deinem Jahrgang dann oder generell?
Nee, in der Herrenrangliste.
Okay, in Deutschland?
Ja.
Und die Generation, ihr seid jetzt auch beide sozusagen nicht jetzt irgendwie Mitte 20 mehr?
Nee, ich bin letzte Woche 50 geworden.
Okay.
Das tut immer noch weh.
Und du?
Also ich schon. Nö. Nö, leider auch nicht mehr. Ich bin 45.
Das heißt, ihr wart dann auch schon etwas ältere Gründer, kann man sagen?
Ja, wir haben zwar mal einen Jungunternehmerpreis gewonnen in Wien, aber da waren wir schon irgendwie 45 oder sowas, ja.
Ja, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Jungunternehmer kann man aber mit 60 auch noch werden.
Wie alt wart ihr denn, als die Firma gegründet wurde, Voom?
Ich war 41. Du warst noch Jungspund, gell?
Ja, ich war noch jünger. ich war 34, 33.
36, glaube ich.
Ja, sowas.
Und wo habt ihr euch kennengelernt?
Bei Opel. Also Christian hat als Freelancer für uns gearbeitet und irgendwann kamen wir ins Gespräch und dann hat er erzählt, er hat eine Idee und hat auch schon konkrete Ideen, wie man das machen könnte. Und ich fand es gut. Hab gesagt, ja, ich nehme dir 2 Fahrräder ab, wenn sie denn da sind. Haben wir uns nochmal getroffen. Dann habe ich gesagt, wo sind denn meine zwei Fahrräder? Ja, da muss noch ein bisschen was passieren. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir zusammen. Und haben uns im Büro bei Opel eigentlich kennengelernt. Ja. Also über Umwege. Es war echt ein Zufall, würde ich sagen. Ja.
Und du bist aber auch da gar nicht so besonders fahrradaffin gewesen.
Doch, ich bin schon gerne Fahrrad gefahren. Also ich war schon immer fahrradaffin. Und das, wenn du ein gewisses Alter hast und nicht fit bist, dann fängst du an, in dein Material zu investieren. Das ist so in der Branche so üblich. Je unfitter du wirst, je mehr Geld gibst du für dein Fahrrad aus. Ja. Und je mehr Fahrräder hast du dann auch zu Hause stehen. Und war schon immer fahrradaffin, ja, sozusagen. Und fand die Idee auch toll und beide Kinder gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das für meine Kinder auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es.
Aber du hattest eigentlich eine Idee, ne, muss man sagen. Ja.
Also die zündende Funke kam von mir. Die Idee haben wir aber dann letztendlich gemeinsam entwickelt und zu einer Reife gebracht, wo man sagt, da, die kann man jetzt auf den Markt bringen, ohne sich zu genieren. Der Markus hat mich auch schon beeindruckt als einer, der in der Autobranche arbeitet und mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Das war zur damaligen Zeit doch noch einer von sehr wenigen.
Und wo kam die Idee bei dir her? Also ich meine, so eine Kinderfahrräder, darum geht es ja, das kennt man so mit Pukki, das ist ja so eine bekannte Marke, mit der ich aufgewachsen bin. Und wie kommt man dazu, auf einmal zu sagen, das machen wir jetzt anders?
Ja, die Marke kannte ich natürlich auch. Wie ich selber zum ersten Mal Vater wurde, habe ich begonnen, mich mit dem Thema Kinderrad auseinanderzusetzen. Und alles, was es damals gab, wie zum Beispiel die genannte Marke oder auch viele andere, hat mich eigentlich gar nicht hat meinen Erwartungen nicht ganz entsprochen und dann wusste ich einfach, dass das können wir besser machen und da geht mehr und letztendlich sind wir dann auch angetreten, das zu tun, mehr zu liefern und bessere Produkte zu machen.
Jetzt, also das sind jetzt fast 10 Jahre, seit das losging bei euch,
ja.
Und mittlerweile verkauft ihr so wie viele Fahrräder im Jahr?
Dieses Jahr so ein bisschen mehr als 500.000.
500.000 pro Jahr, okay. Und im allerersten Jahr, also als es losging?
500.
500.
Und wir dachten schon, es wäre echt viel, ja.
Ja.
Aber die sind ja auch relativ teuer, ne? Was kostet bei euch ein Fahrrad?
Ja, das fängt so bei, mit dem Laufrad bei 200 an und endet bei fast, sagen wir 900 oder 1000 Euro, ja. Aber so der Durchschnittspreis und 14, 16 Zoll ist bei 300, 350 Euro, ja.
Und das ist dann für Kinder, also eure Zielgruppe sind Kinder zwischen Laufrad, also dann irgendwie, weiß nicht, 2, bis hin zu Kinder, die dann irgendwie 8, 9 sind oder so?
Ja, die ersten fangen mit 1,5 Jahren an, die ganz frühen, üblicherweise so zwischen 2 und 3 Jahren, begeben sich die Kinder auf so ein zweirädriges Gefährt und wir begleiten sie dann eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagen kann, das sind jetzt keine Kinder mehr.
Also das heißt dann irgendwie 15, 16? Oder?
Ja, 14, 15 Jahren. Das ist bei den Größeren schwerer am Alter festzumachen, weil da ist es eher die Körpergröße, also da ist die Variation dann relativ groß. Ja.
Und wie ging es los? Also ihr habt sozusagen dann die ersten 500 Fahrräder wo bauen lassen?
Ja, das war ein ziemlicher Ritt, weil für 500 Räder kriegst du ja auch nicht die Komponenten und die Rahmen gefertigt. Und wir wollten einen eigenen Rahmen, eigene Gabel, eigene Spezifikationen. Und das hat viele, viele Nächte gebraucht, bis wir einen Produzenten für den Rahmen gefunden haben in der Tschechei. Das war wirklich, der auch uns abgesagt hat. Also wir haben eine E-Mail rausgeschrieben an alle Leute, die einen Rahmen bauen können in Europa. Und der Einzige, der uns geantwortet hat, mit einem Nein, haben wir gesagt, wow, super, der antwortet uns. Ja, da fahren wir mal hin und sind hingefahren, haben die dann überzeugt und die haben dann die Rahmen gebaut. Und dann haben wir einfach in der Garage bei mir, haben wir die Räder zusammengeschraubt nachts. Ja. Wir haben
also, ja tagsüber also noch die Jobs ersten 500 habt ihr wirklich selber gebaut?
Ja. Also wir haben ja tagsüber den Job gehabt, die Kinder ins Bett gebracht, haben uns in der Garage getroffen um 19, 20 Uhr und haben dann eben die ganze Nacht da durchgeschraubt. Und dann auch noch, ja, und so fing das eigentlich an. Ja.
Um ehrlich zu sein, sind wir in der ersten Nacht draufgekommen, dass das gar keine so schlaue Idee ist, nach dem ohnehin schon einen recht anspruchsvollen Tagesjob, dann noch in der Nacht sich die Schrauberkarriere zu machen. Aber wir haben uns dann auch relativ schnell Unterstützung geholt. Wir hatten dann relativ schnell die ersten helfenden Hände. Unser erster Mitarbeiter ist bis heute bei uns. Das Wachstum ging eigentlich von Anfang an los.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute insgesamt?
Ein bisschen über 200, so 220.
Okay.
Jetzt Ende des Jahres ist das Ziel, auf 300 zu gehen, ja.
Und wohin habt ihr die ersten Räder verkauft damals? Also
an Nachbarn, Freunde, also wirklich im Bekanntenkreis. War es tatsächlich so, also wir haben das begonnen für unsere Kinder Und dann kamen noch Nachbarn, Freunde, Bekannte, die wollten alle Räder. Dann kamen noch deren Nachbarn und Freunde und Bekannten, die haben auch keinen Frieden gegeben. Dann musste man für die auch noch Räder machen. Und so ist das, dieses Wachstum wirklich, wirklich sehr organisch losgegangen.
Und wie war denn der Weg von 500 Rädern im ersten Jahr auf 500.000? Ich meine, das, was waren denn da für Vertriebspartnerschaften? Oder wie,
da ist schon noch ein bisschen was passiert.
Ja, genau. Also die ersten waren eigentlich Leute, die samstags und das in die Garage gekommen sind und haben da die Kinder probieren lassen, haben die Räder aus der Garage gekauft oder wie haben sie mittags in der Mittagspause ausgeliefert. Ja, das waren meistens viele Leute in unserem Umkreis. Wir waren sehr Wien fokussiert und dann fing das damals, da war das auch noch einfacher mit Social Media. Also wir haben ja kein Werbebudget gehabt am Anfang. Das war ja eigentlich Katastrophe, was wir da gemacht haben eigentlich. Und so hat sich das so Mundpropaganda durchgesprochen. Das waren die E-Mails. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Ja, also die Leute haben uns wirklich, die Freaks haben uns gefunden. Die Nerds haben uns gefunden. Und so hat sich das dann rumgesprochen an den Spielplätzen. Und so hat das eigentlich angefangen damals. Ja.
Was ist denn am Ende die Differenzierung? Also wenn jetzt das Fahrrad, also jemand hört hier zu und kennt das noch nicht. Also es sieht gut aus, du hast es designt, es ist irgendwie moderner. Es ist auch, glaube ich, leichter als die bisherigen Kinderfahrräder. Was erfreut die Freaks oder die Leute halt noch? Was ist der Unterschied? Warum zahlen Leute so viel Geld dafür?
Naja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Da muss man verstehen, wie die Fahrradindustrie tickt. Ich habe als Designer immer nur teure Erwachsenenräder designen dürfen. Das ist, wenn man auf die Fahrradmesse geht, den neuen Hotshit sieht man bei den teuren Racebikes. Das wird nach einigen Jahren runtergebrochen auf die Fahrräder der Normalsterblichen und das wird runtergebrochen auf die Kinderräder. Und so sind Kinderräder sowas wie kleingeschrumpfte Erwachsenenräder. Aber dass ein Kind, das zum Radfahren anfängt, ein anderes Setup braucht als einer, der gut fährt oder vielleicht sogar Rennen fährt, ist irgendwie auch klar. Und wir haben das halt wirklich mit dem Fokus Kind und wirklich für jedes Alter und die dazugehörigen körperlichen Proportionen, die dazugehörigen Skills, die ein Kind hat, gestaltet und designt und ganz, ganz konsequent umgesetzt. Und das geht los bei der Ergonomie, dass die Räder einfach wirklich besser passen. Das sind Bremse, Sättel, Griffe, also alles Kontaktpunkte, aber auch die Sitzposition ganz wichtig, auch die Lenkgeometrie, das Lenkverhalten, viele, viele kleine Details. Ein gutes Rad ist die Summe von vielen kleinen zusammenkomponierten Details. Und das geht aber auch über was können Kinder. Wir haben zum Beispiel farbkodierte Bremsen, weil ein Kind kann nicht links und rechts unterscheiden, kann sehr wohl zwei Handbremsen bedienen. Aber wenn der Papa ihm zuruft, die rechte ist die hintere, dann kann es damit nichts anfangen. Aber die grüne Bremse, damit kann es was anfangen. Und dann ist es letzten Endes auch das Gewicht ein ganz entscheidender Faktor, wenn man sich überlegt, wie schwer ein Kinderfahrrad üblicherweise ist. Die hatten, wie ich so recherchiert habe, so 10 Kilo aufwärts. Und das Kind, das mit dem Fahrrad fahren lernen soll, hat dann so 12, 13, 14, 15 Kilo, also kaum mehr als das Rad. Wenn ich das auf mich umlege, würde das bedeuten, ich müsste mit so einem Tretmoped-Roller zu fahren beginnen. Katastrophe eigentlich. Und so ist leichtes Gewicht auch ein ganz wichtiger Faktor für Kinder. Noch viel wichtiger als für Erwachsene eigentlich.
Habt ihr denn dann jetzt die ganzen Ideen, die du da so hast, mit dem Produzenten dann gemacht, der sich da gemeldet hat, dieser Produzent aus Tschechien? Ist das der bis heute euer Partner?
Nein.
Der ist nicht mehr unser Partner. Das hat so recht und schlecht funktioniert, sage ich einmal. Das ist eine eigene lange Geschichte. Wir haben im Laufe des Wachstums immer wieder neue Partner dazugenommen und dazugefunden. Es gibt nicht den einen Partner für alles. Wir machen auch nicht nur das Fahrrad selber, sondern auch viele der Komponenten selber, weil mit den Komponenten ist es dasselbe wie mit dem ganzen Rad. Das kleingeschrumpfte Erwachsenenzeug funktioniert nicht. Auch bei jeder, beim Pedal, bei den Griffen, bei der Kurbel, bei den Narben, bei den Laufrädern, bei den Reifen, bei jedem Detail gibt's ganz kinderspezifische, typische Aspekte, die ein anderes Produkt ergeben, wenn man sich's durchüberlegt, als ein kleingeschrumpftes Erwachsenenrad. Und so sind wir fast gezwungen, alles selber zu machen, weil es das einfach am Markt nicht gibt. Und das macht aber auch den Unterschied. aus, dass wir
also
uns.
Also, ihr produziert die dann auch selber hier in Europa, dann irgendwo in Österreich, oder?
Nein, das produzieren wir größtenteils in Asien. Prinzipiell ist die Fahrradindustrie sehr international. Wir produzieren weltweit. Viele Komponenten kommen aus Asien und werden in Europa assembliert.
Ja, wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, in Polen zu produzieren. Und um dann trotzdem auch zumindest mit der Assemblierung und so weiter dann ein bisschen näher am Markt zu sein, weil das schulden wir unseren Kindern schon, dass wir das Zeugs nicht um die halbe Welt schippern, ja, sondern dahin zu gehen und produzieren, wo der Markt ist. Ja,
ja, okay. Ja, es ist.
Und ihr verkauft jetzt auch weltweit?
Ja, im Grunde nicht, nee. Also im Grunde sind wir in Europa, also alle Länder Europas und Nordamerika eigentlich, ja. Mit dem Hauptmarkt Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz und sind jetzt gerade.
Da geht die Hälfte hin, so ungefähr?
Der zweitgrößte Markt ist USA, ja.
Und also ist das, wie viel Prozent ist dann USA?
Ich würde sagen 30% ist USA.
Okay, und der Rest ist dann irgendwie.
Deutschland, Österreich ist stark, Schweiz ist auch stark.
Das dann, okay, also Dach ist 50, USA ist 30, der Rest ist 20, sowas?
Ja, sowas, ja.
Und aber jetzt trotzdem nochmal der Sprung. Also 500 auf 500.000. Was waren die Kanäle? Also Marketing, Vertrieb, wie ist das passiert?
Es war weniger das Marketing. Ich glaube, wir haben da Dinge getan, die man heute gar nicht so definieren kann als Marketing. Ja. Ich glaube, wir sind auch immer eigentlich ausverkauft gewesen die letzten 8-9 Jahre. Ne? Das heißt, wir hatten immer ein Fahrrad zu wenig gehabt für den Markt. Also wir haben es nie geschafft, wirklich da mal aus dem Vollen zu schöpfen, um dann auch mal die Maschine richtig anzuschmeißen, um sozusagen. Ich glaube, wir haben Dinge gemacht, wir haben ein gutes Produkt, was raussteht und ich glaube, wir haben von Anfang an jeden einzelnen Kunden sehr, sehr ernst genommen und sind auf seine Bedürfnisse eingegangen. Also diese Customer Experience ist uns sehr wichtig gewesen. Ja? Also
das ist vielleicht was man beim Staubsaugerverkaufen lernt, dass jeder Kunde zählt.
Ja, weil die Word of Mouth natürlich, die wissen wir alle, ist das stärkste Marketing-Tool. Und da haben wir, und das haben wir gut geschafft, unsere Kunden auch von Anfang an gleich zu, ich will nicht sagen Fans, aber zu begeisterten Kunden zu machen und dann unsere Marke an den Spielplätzen und an den Sommerfesten im Kindergarten eben ja anderen Leuten ja vorzuschlagen zum
Über welche Plattform verkauft ihr im Wesentlichen direkt euren eigenen Shop oder verkauft ihr über Amazon? Oder?
Wir haben kurz über Amazon verkauft in den USA. Wir machen jetzt 50% vom Gesamtumsatz ist direct to consumer, also ist über Webshop.
Das habt ihr dann so ein Shopify?
Shopify,
oder?
Ja. Mhm. Ja, wir hatten alles schon gehabt und jetzt sind wir wieder bei Shopify und so happy, ja. Und 50% direct to consumer beim Webshop, da in alle Länder Europa und Nordamerika. Und ja, die anderen 50% ist B2B, sind Fahrradhändler und Distributeurinnen in Europa.
Und die kommen dann über eine Messe auf euch oder wofür finden
die? Ja, die haben uns am Anfang wie Kunden auch, also Kunden sind zum Händler gegangen und haben gesagt, hey, kontaktiert doch mal die WUM-Leute, das ist ein tolles Rad und warum nehmt ihr das nicht ins Programm? Also wir haben viele Anfragen bekommen von Händlern und sind eigentlich da ganz natürlich eigentlich an die Händler auch rangekommen. Es hat sich bei denen ja auch rumgesprochen, die hören ja auch mit, die sind ja auch immer heiß auf neue Sachen und so sind wir eigentlich zu den ganzen Händlern gekommen, die wir jetzt haben, ja.
Was kann man an so einem Fahrrad verdienen? Also wenn man jetzt hört, das kostet irgendwie im Schnitt 500, 600 Euro, was ist da für eine Marge auf so einem Fahrrad drauf?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Natürlich, dem Direct-to-Consumer hast du natürlich die volle Marge, das ist klar, die fröhliche Marge.
Also 50% oder?
Nee, es ist ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, aber es ist natürlich ordentlich. Aber du kannst nicht nur mit Direct-to-Consumer, in unserem Business kann man nicht nur mit Direct-to-Consumer leben, ja. Also in Canyon kann das wahrscheinlich oder kann es wahrscheinlich sehr gut sogar. Aber bei uns ist es trotzdem, wir haben das Ding nicht gestartet. Wir haben am Anfang gesagt, wir dachten eigentlich am Anfang, wir gehen an Händler und verkaufen das traditionelle wie alle anderen auch so. Da haben wir am Anfang bei den ersten paar hundert Stück natürlich überhaupt gar keinen Deckungsbeitrag gehabt an den Rädern, ja. Und haben halt aus der Not eigentlich gesagt, dann verkaufen wir es direkt über einen Webshop. So fing das eigentlich an. Und dann konnten wir irgendwann mal mit den Economies of Scale, haben wir günstiger eingekauft und dann konnten wir auch Händlermargen darstellen. Und so haben wir halt die Händler ins Boot genommen. Weil wir sind jetzt nicht die E-Commerce-Freaks, sondern uns geht es darum, dass der Kunde das Rad bekommt. Und der Kanal ist uns im Endeffekt der Wurscht. Ja.
Also, aber was kann Canyon besser als ihr? Noch größer. Weil du gerade meinst, die können das, aber ihr könnt das nicht.
Ja, die können das, nur wir können das auch. Aber die können alleine E-Commerce machen. Also die haben keine Händler jetzt.
Genau, aber was haben die da, also warum? Warum könnt ihr das nicht auch machen?
Wir könnten das auch machen, aber es ist uns nicht unbedingt, wir sind jetzt nicht so kanalverliebt. Das ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier, wir sind eine E-Commerce-Firma. Ja, natürlich machen wir super viel E-Commerce und können das auch gut, können das sehr, sehr gut. Aber es ist nicht so, dass wir den Händler jetzt kategorisch strategisch ausschließen. Jetzt, ja. Ich denke, Canyon schließt Händler strategisch und aus, ja. Und wir machen das halt nicht, weil.
Aber Amazon habt ihr gemacht und dann wieder zurückgedreht. Also
Amazon haben wir in den USA gemacht, war auch ganz gut und haben wir dann abgedreht, ja. Das ist natürlich so ein bisschen wie ein Junkie, ne, der dann natürlich von seiner Nadel irgendwie wieder runterkommt. Aber das haben wir ganz gut gemanagt, strategisch gut gemanagt und war ein gutes Tool am Anfang. Aber irgendwann willst du direkt mit dem Kunden in Kontakt sein und willst eine Kundenbindung aufbauen. Und das geht nur direkt, wenn du mit dem Kunden, wenn der Kunde bei dir anruft und mit dem arbeitest, ja.
Das heißt, ihr habt irgendwie dann die ein bisschen benutzt zum Markteintritt sozusagen und dann aber, als ihr gemerkt habt, es läuft, habt ihr das wieder...
Nee, die haben uns benutzt, weil die Margen kriegst du ja vorgegeben. Also du fängst am Anfang an mit einer lecker Marge und dann geht die immer weiter hoch, ja. Und irgendwann musst du halt dann sagen, okay, jetzt bist du stark genug. Also ich würde es jetzt per se nicht jedem raten, das ist gut, um eine Marke aufzubauen, aber irgendwann bist du halt abhängig von der Plattform, ja. Und wir haben eine starke Marke aufgebaut, haben guten Service, haben gutes Produkt, haben einen guten Retourprozess und alles. Und dann kannst du darauf verzichten, ja. Weil die Marge musst du auch erstmal verkraften, ne?
Was nimmt sich Amazon da raus?
Ich weiß gar nicht, es war ganz unterschiedlich in den USA. Ich krieg's nicht zusammen. Aber ja, auf jeden Fall in Europa war es viel krassere Marge. Da haben wir das von Anfang an ausgeschlossen, haben gesagt, das geht überhaupt nicht, es geht gar nicht. In den USA fingen sie sehr niedrig an und sind dann immer weiter hochgegangen und da haben wir dann den Stecker gezogen, ja.
Wie habt ihr denn die Marke aufgebaut? Also ihr habt jetzt offensichtlich ein sehr gutes Produkt geschaffen und dann irgendwie es vielen Leuten in die Hand gegeben und viel Word of Mouth, habe ich verstanden. Gab es denn sowas wie Paid Marketing überhaupt? Also habt ihr irgendwo für Anzeigen, für irgendwelche Placements mal bezahlt?
Also wir haben am Anfang angefangen, strikt nur digital zu machen. Also wir haben am Anfang wir haben einmal im Bike-Magazin eine Anzeige geschaltet für 300 Euro.
Hin und wieder so eine Kleinigkeit probiert, aber das war relativ schnell dann immer klar, dass das nichts ist. Ja, dass da nichts rauskommt.
Du hast einfach im Webshop, du hast eine Anzeige geschalten, am Donnerstag kam das Magazin raus und dann hast du geschaut, was auf deiner Webseite passiert und da passiert genau gar nichts. Und dann sind wir eigentlich voll, sehr, sehr, sehr viel organisch damals, so 2013, 2014, so als Facebook so losging, haben wir super viel organisch gehabt.
Also eine große Facebook-Seite am Ende aufgebaut?
Am Anfang für unsere Verhältnisse schon, ja. Also jetzt nicht so super viel, dass man sagt, das ist jetzt krass, aber... Und schon so am Anfang, vielleicht in den ersten zwei Jahren, so 10.000, 20.000 Followers dort und haben viel digital gemacht. Wir haben auch natürlich Google AdWords und so weiter haben wir natürlich geschalten und Facebook-Werbung und so Geschichten.
Halt. Aber ich habe gesehen, Social-Media-Accounts sind jetzt gar nicht so groß. Also bei Instagram, glaube ich, 50.000 Follower oder sowas ist jetzt groß, aber jetzt nicht irgendwie für so eine Marke mit ein paar hunderttausend Rädern im Jahr ist das jetzt nicht...
Nee, und wir waren da auch, wir sind eher echt die Typen, die sagen, ja, lieber eine gute Community, eine kleine Community ist uns hilfreicher. Also wenn ich 10 Leute auf LinkedIn habe, ist mir das lieber als 100.000, wenn die dann auch wirklich interagieren und wenn da was passiert. Und wir haben das nie gepusht. Also wir sind nicht jetzt die Typen, die sagen, KPI ist 100.000 Facebook-Followers. Das ist uns völlig wurscht. Wenn wir, ich glaube, 50.000 haben oder sowas. Und wenn wir da einen guten Job machen, dann ist es uns lieber.
Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, ihr verkauft 250.000 Fahrräder über euren eigenen Shop, dann kommen die meisten davon über Direct Type-Ins oder über Google Search, dass die Leute sagen, okay, ich habe gehört, hier dieses Wu muss gut sein und dann wird das eingegeben?
Ja, es kommt natürlich viel, viel Brand Search, kriegen wir natürlich, ja. Und ansonsten viel gutes Kinderrad. Kinderrad Suchterminus ist leichtes Kinderrad, da kommen die Leute eigentlich her, ja.
Habt ihr denn welche Kooperationen geschlossen mit irgendwelchen Kindergärten, Ketten oder irgendwas, Schulen, irgendwas in der Art oder irgendwelche besonderen Sachen, die man noch wissen muss?
Ja, immer wieder natürlich so Kooperationen, aber da gibt es jetzt nicht die Silver Bullet, wo du sagst, das ist die Kooperation und damit ist der Kuchen gegessen, sondern du bist dann natürlich aktiv, du förderst auch die Community, unterstützt die Community und schaust, dass du dort präsent bist. Aber das ist, sage ich mal, ein Puzzle mit sehr vielen kleinen Bausteinen und sehr vielen kleinen Teilen,
ja, natürlich
du bedienst.
Haben wir am Anfang natürlich gehofft, wir kommen in die Gala und Heidi Klum hat unser Rad irgendwo auf dem Bauernhof und so weiter. Da hoffst du schon drauf, aber am Ende die Realität war, 1000 kleine Mosaikteile haben das Ding zusammengebaut.
Aber ich habe gesehen, die Frau von Mark Zuckerberg ist mit eurem Rad irgendwie abgelichtet worden.
Ja, das fanden wir ziemlich geil. Und dann noch der Gründer, die Frau vom Gründer von Instagram auch.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ken Sistrom. Immer wieder gab's Promis. Das darf man jetzt auch nicht überschätzen, was das bewirkt. Das findet man natürlich alle voll geil und das ist cool fürs Ego. Aber Es verkaufte mal jetzt nicht direkt gleich mal Räder.
Habt ihr denn mit Influencern gearbeitet in dem Sinn? Also mit Mami-Influencer oder
ja,
so?
Ja, viel. Gerade am Anfang waren das viele, und es gibt ja unglaublich viele Mama- und Papa-Influencer. Also es ist wirklich, und mit denen haben wir am Anfang sehr persönlich zusammengearbeitet. Also da ging es nicht, die große Kohle, das haben wir uns nie leisten können, ja. Aber viele kleine, und mit denen wir dann eigentlich auch eine Beziehung aufgebaut haben, die dann nochmal bei uns im Büro waren, ein bisschen geplaudert und wo man einfach echt, wo man gemerkt hat, wo auch ein bisschen der Funke von uns auf sie und von ihnen auf uns übergesprungen ist, wo wir gesehen haben, ja, das und das ist ein Muss in jedem Business, ja, muss man echt sagen. Also es war schon Schlüssel zum Erfolg, diese Influencer zu haben und Leute, die ihre Kinder präsentieren oder zeigen, wie sie Spaß haben, das hilft, hat uns schon geholfen.
Ja, das war aber mehr wirklich gemeinsame Begeisterung, als jetzt, dass wir da groß Kohle fließen haben lassen können, weil die hat man einfach hat nicht. Man nicht. Wir haben die Kohle immer in Produkt investiert, immer investiert in Ware, weil wir da immer knapp waren. Und diese Knappheit, viele fragen uns dann, ihr habt es aber super gemacht, das ist tolles Marketing, diese künstliche Verknappung. Das war aber nie künstlich, sondern wir sind einfach immer auf Anschlag gewachsen und wir haben das, ja.
Wie viele Leute habt ihr aktuell auf der Warteliste?
Ach, ich weiß gar nicht. Anfang des Jahres waren es mal 70.000, 80.000. Ja.
Auf der Warteliste?
Mhm.
Das heißt, die könnt ihr de facto nicht beliefern, würdet ihr aber gerne.
Ja, die müssen halt immer ein bisschen warten. Und da haben wir auch viel gelernt. Wir haben schon mal 10.000 E-Mails rausgeschickt, dann ist die Webseite zusammengebrochen und so. Also das musst du dann sehr strategisch auch machen, dass der Richtige zum richtigen Zeitpunkt auch First Come, First Serve sein Rad kriegt und so weiter. Große Lernkurve.
Ja, aber die Warteliste wird kleiner und kleiner und kleiner.
Das heißt, ihr macht es nicht wie MS oder so bewusst mit Warteliste?
Nein, um Gottes Willen. Nee. Das ist alles, genau, es ist kein Marketing-Schmäh, wie man in Österreich sagt, sondern es ist tatsächlich immer aus, gut, jetzt Supply Chain-Probleme natürlich, ja. Aber vorher war es eigentlich 8 Jahre immer zu wenig Kapital zum Wachsen, ja. Also immer zu wenig Geld gehabt, um zu wachsen, ja.
Sag mal, Kapital, wann kam das erste Geld rein? Ihr habt ja verschiedene externe Investoren, also ja. Wie viel Geld habt ihr insgesamt reingenommen?
Also wir haben vorher angefangen, noch eine Story dazu, wir haben Räder bestellt, ohne die Kohle zu haben oder ohne genug Kohle zu haben und haben dann angefangen, unsere Kunden, natürlich Freunde, Familie, Kredite, Privatkredite und da haben wir so um die, gar nicht mehr der Betrag, über 2 Millionen Euro eingesammelt von Kunden, die zufrieden waren und die wir angeschrieben haben, hey, ihr könnt uns einen Privatkredit geben, ihr kriegt einen Rabatt aufs Rad und so viel Zinsen haben wir, also wir haben viel mit Privatkrediten am Anfang gemacht. Aha. Und es reicht halt irgendwann nicht mehr und irgendwann hast du so einen Hefter mit Privatkrediten und dann kennst du die Leute nicht mehr, die triffst du im Tennisclub und weißt gar nicht, wer es ist. Ja, sagt, hey, ich habe investiert und du so, oh shit, ich weiß gar nicht, wer du bist. Das ist sehr peinlich. Das ist uns dann ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und dann haben wir natürlich immer wieder Working Capital gebraucht. Und haben dann 2020 das erste Mal unsere...
Das ist schon relativ spät, das heißt ja ersten 6-7 Jahre dann ohne Investoren.
Ja, wir haben es ziemlich weit geschafft, ohne einen Anteil abzugeben, ja. Sind wir eigentlich sehr stolz drauf und das ist eigentlich echt sehr special, ja.
Das ging auch wirklich nur mit Arschzahnkneifen, wie es in Wien heißt.
Und ihr seid 50-50, also jeder von euch die Hälfte?
Mhm. War bis 2020,
Und wer kam dann rein?
Dann haben wir eine Runde gemacht, unsere erste Runde und... da kam rein die Pregal.
Also Private Equity.
Family, Private Equity. Dann haben wir, also wir haben gesagt, wir wollen, ist ja unser Baby irgendwo. Gut, es ist ja jedem sein Baby, wenn er ein Startup gründet. Ja, aber wir wollten, haben eine ganz spezielle Liste gemacht an Menschen, wo wir sagen, wir haben im Endeffekt gesagt, wir wollen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir Spaß haben. Ja. Und dann haben wir eine Liste gemacht mit, gehen wir mit denen ein kleines Bier trinken, ein großes Bier trinken oder gehen wir mit denen überhaupt kein Bier trinken. Und so haben wir das eigentlich auch ausgesucht.
Das war am Ende, also wir haben alle möglichen Kandidaten uns angeschaut. Wir waren in der glücklichen Lage auch, dass wir es uns da ein bisschen aussuchen konnten.
War sehr viel inbound Interesse, Leute hatten euch angeschrieben und gesagt, okay, wir sehen, was ihr macht und wollen investieren.
Ja, und das ist dann irgendwie, das nimmt dann so eine eigene Dynamik auf und dann kommt eines zum anderen und melden sich Leute und wir haben auch mit sehr vielen gesprochen und tatsächlich in unserer Entscheidungsmatrix, die wir dann in Excel gebaut haben, dass die wichtigste Spalte war diese Bierspalte. Wie glauben wir, dass wir mit denen von der Chemie her zusammenpassen? Trinkt man mit dem gerne, wenn wir den am Flughafen treffen, ein großes Bier? Und ja, wir haben uns die Investoren so auch ausgesucht, dass wir da spannende Leute am Tisch haben, von denen wir auch persönlich was lernen können und die uns, wo wir glauben, dass die uns auch persönlich weiterbringen, nicht
also,
nur Wum.
Also es war die Pregal war es mal. Und dann waren es Florian Schwantner.
Schöne Grüße, ja. Österreichische Legende, ja?
Yes. Stefan Kalteis aus Klosterneuburg, Local Hero. Und Xandi Kutlic mit seiner Crew ist eingestiegen. Und das sind halt alles Leute, wo wir aufschauen, ja, wo wir sagen, okay, wie Christian sagt, da ging es nicht nur darum, Kohle einzusammeln, sondern es ging wirklich darum, also Smart Money auch für uns einzusammeln, dass wir einfach wir wollen was lernen. Wir sind sehr wissbegierig beide und wir hören nie auf zu lernen und deswegen war das klar, dass wir uns solche Leute reinholen, die auch uns challengen ein bisschen. Ne?
Und ja, wie viel haben die denn? Das war da eine Runde, wo die alle gekommen sind.
Ja, genau. Die sind alle zur gleichen Zeit gekommen und da haben wir damals abgegeben 30%, glaube ich, von der Firma oder das. Ja, genau. 30%.
Und dafür bekommen dann 20, 30 Millionen?
Ja, so ein bisschen was haben wir gekriegt, gell?
Ja. Ein bisschen mehr?
Ein bisschen mehr, ja.
Sag mal, was war denn die Bewertung von der größten?
Die Bewertung war bei, wir hatten Investoren reingenommen, in dem Jahr haben wir 50 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also das war eigentlich so das Ding, so ohne Anteile abgegeben, auf 50 Millionen, das war schon ein großes Kino für uns damals. Und dann haben wir
schon eine super Leistung. Ja,
ja, aber Wahnsinn. Nicht so schlecht. Wir haben auch gar nicht, wir hatten da überhaupt keine Ahnung, ja, von diesem Pre-Seed und Seed und Exit. Ja. Und was wollen wir? Hey Leute, wir wollen Fahrräder verkaufen, wir wollen Kinder glücklich machen. Wir wollen Millionen von Kindern die Liebe zum Fahrradfahren vermitteln. Und da reden wir dann über irgendwelche Series A, B, C. Ja. Wir haben überhaupt keinen Plan davon. Was ein Multiple ist, muss ich erst mal googeln. Und wir hatten ein Multiple von 2,5 auf dem Umsatz auf 50 Millionen. Das ist so ungefähr das, wie die eingestiegen sind damals. Ja.
Also okay, 275 und dann... Das Geld, was hier gegeben haben, noch dazu, zu Firmenwert. So ist ja immer der Firmenwert, ne? Also
Post Money. Ja, das hat sich ganz gut entwickelt. Also damals,
ja, also das war so ein Schnitt. War dann nach der Runde, war die Firma dann schon 200 Millionen wert, kann man sagen.
Ja, das war damals.
Jetzt mittlerweile wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Ja, jetzt schon ein bisschen mehr, ja.
Also gab es danach schon wieder eine neue Runde?
Nee, wir hatten so eineinhalb Runden gemacht. Im Endeffekt, im Schnitt waren es dann so auf 2,5 Multiple auf 50 Millionen waren es was, so im Schnitt die Runde.
Okay, das heißt, es gab diese eine Sache und die ist dann so in zwei Zügen, mehr oder weniger.
Ja, genau, ja. Ja.
Und jetzt habe ich gerade Kuttlig gehört, das ist der auch Spec-Experte.
Das ist unser Spec-Experte,
genau. Ja. Ist das schon irgendwie bei euch irgendwie auch Thema gewesen, so Tonys-artig? Das hat ja auch, glaube ich, Tonys
mit. Ja, die Tonys, gemacht, genau, ne? Ja. Ja, wir... Ja und nein, ja. Also es ist nicht die Zeit aktuell, sich über sowas Gedanken zu machen.
Weil Börse einfach total schwierig ist gerade.
Weil Börse erst schwierig ist und weil
würde sagen, wir sind auch noch nicht so weit. Natürlich schauen wir uns diese Option an, aber es gibt da keine konkreten Pläne dazu.
Ihr verdient auch Geld, die Firma?
Wir sind seit 2017 profitabel, ja.
Ja.
Okay. Und das Geld, dann nehmt ihr aber und steckt es logischerweise wieder rein. Das heißt, ihr schüttet euch keine Dividenden aus oder sowas?
Nee. Wir stecken es wieder rein und...
Also das war für uns nie eine Option. Ja. Das war klar, dass wir das immer sofort in Wachstum und vor allem in Produkt investieren.
Und jetzt habt ihr dieses Jahr umsatzmäßig dieses Jahr 100 Millionen möglich?
Nee, 170.
170?
Mhm.
Wow. Das heißt, ihr habt von 50 2020 jetzt zwei Jahre später auf 170.
Ja.
Wie ist das möglich?
Naja, wenn du ein gutes Team hast, ist das möglich. Also wir zwei sind nicht dafür verantwortlich, ja. Sondern wir haben ein super Team, was Wachstumsmindset, Growth-Mindset hat, die alles geben, die Vollgas geben und die alle Teil von was Großem sein wollen und dann passiert das. Das haben wir leider damals im Investment in der Runde, wir haben uns ein bisschen unterverkauft, um ehrlich zu sein. Also die Zahlen haben wir leider nicht im Plan gehabt in 2020. Ja.
Hat uns aber wahrscheinlich auch niemand geglaubt. Wir haben es uns selber auch nicht geglaubt. Wir haben das understated ein bisschen, was aber voll okay war.
Aber das ist ja schon wirklich, also richtig krasser Umsatz. Also ich meine, wir reden ja bei den meisten Startups von deutlich weniger und die D2C-Brands in dem Bereich, wow.
Ja, nee, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn du das in Fahrräder übersetzt und stellst dir vor, was eine halbe Million Fahrräder bedeutet, wie viel, das muss ja alles ein- und ausgeladen werden, also die ganze Logistik und so weiter dahinter, das ist schon massiv auch schon von dem Volumen der Pakete allein und der Räder, ja.
Dafür arbeiten dann immer noch relativ viele Leute bei euch.
Ja.
Also macht er das sehr effizient.
Wir machen das sehr effizient. Wir waren seit Anfang an, war das drin, war das bootstrapped und war das intelligent, Geld auszugeben. Wir haben gebrauchte Gabelstapler gekauft. Wir haben Paletten irgendwo uns organisiert von irgendwo aus dem Müllplatz auf dem Mistplatz. Und wir waren von Anfang an immer sehr bootstrapped. Und immer eigentlich sollte das ein nachhaltiges Business werden. Das war nie auf ein Exit oder sowas ausgelegt, sondern sollte nachhaltig wachsen. Deswegen 2017 schon, sagen wir mal, eine schwarze Null gehabt. Und es ist immer das Ziel, dass es profitabel ist. Also wir sind jetzt nicht die Zocker, die sagen, wir haben ein Break-Even in 3 Jahren, sondern wir wollen jetzt profitabel sein. Also nicht um jeden Preis, aber Das ist trotzdem und
was,
das Ziel. Ne?
Was glaubt ihr, was jetzt geht? Also wenn ihr jetzt bei 170 seid dieses Jahr, ist dann jetzt tendenziell, kann man damit auch 500 Millionen Umsatz machen?
Naja, jetzt nächstes Jahr nicht, ja. Also ja. In 2023 nicht, aber why not?
Also ist möglich.
Ja. Ja, klar. Wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Wir sind in 3 Ländern in Europa und in den USA. Also
wie groß ist denn zum Beispiel, ich kenne jetzt nur diesen einen Wettbewerb Pookie, wie groß sind die denn?
Ich weiß gar nicht. Wir beschäftigen uns gar nicht so mit unserem Also es ist nicht so, dass wir da jetzt Analysen machen und schauen, wir respektieren alle Wettbewerber, die da sind und finden es gut für den Markt, weil das ist okay. Jeder eine, ja, man schaukelt sich auch produktmäßig immer ein bisschen hoch und es wird immer besser für die Massen generell. Aber wir sind nicht, wir recherchieren das jetzt nicht
wir
so.
Wir orientieren uns weniger an den anderen. Setzen uns selber die Messlatte.
Aber Canyon habt ihr angeschaut? Ich meine, da gab es doch vor kurzem auch, die Firma wurde ja auch verkauft an Private Equity. Mhm. Da reden wir schon über auch eine Milliardenbewertung oder so, kurze halbe Milliarde?
Aber keine Ahnung, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich schätze mal 500 Millionen bis 1 Milliarde, eher 1 Milliarde, würde ich mal sagen.
Die Bewertung, ne?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist pure Spekulation.
Ja, ich habe es auch nur so.
Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, ja.
Aber die machen einen super Job, sagen wir mal so. Das ist unser großer.
Canyon macht einen super Job und ist auch in vielen Bereichen immer ein Vorbild für uns gewesen. Ja. Also die zeigen der Branche in vielen Bereichen, wie man es macht.
Ja.
Auch was Design angeht, ein ganz wichtiger Eckpfeiler bei uns, ein ganz wichtiger Teil vom Business. Und da hat Canyon wirklich die Nase vorn.
Aber eigentlich ist ja Kinderfahrräder machen, sagen wir mal, wenn man so drüber nachdenkt, nicht so cool wie Erwachsenenfahrräder waren vom Geschäftsmodell her, weil die Kinder sind dann irgendwie ein paar Jahre, dann können die es dann sind die Kinder weg und man verliert den Kunden wieder oder das.
Ja, aber genau deswegen macht es niemand. Deswegen gibt es diese oder gab es diese Marktlücke.
Und wenn du dir ein Customer Lifetime Value anschaust von einem Produkt im Erwachsenensegment oder ich habe die Möglichkeit, 6 oder 7 Fahrräder an ein Kind zu verkaufen und du hast diesen Repeat-Business, dann macht das schon sehr viel Sinn, ja.
Repeat-Business, weil das Kind wächst.
Weißt
du? Das heißt, ihr verkauft dann dem Kind das erste Fahrrad, wenn es 2 oder 3 ist und dann verkauft ihr dem Kind 6 Fahrräder, bis es dann irgendwie 14 ist oder so.
Ja, im besten Fall, wenn das Kind irgendwie.
Okay, also das heißt, das ist eigentlich der Clou, dass man so viel Repeat-Business aus einem Customer rausbekommt. Das ist was man von außen ja nicht sieht. Okay,
genau.
Das ist also das Clevere.
Ja, und es ist bei Eltern so, bei Kinderprodukten, es ist, du willst dich ja nicht den ganzen Tag Gedanken machen über Kinderfahrräder, sondern du willst ein gutes Produkt finden, was deinem Kind Spaß macht, was dir Spaß macht, wo du weißt, die Qualität ist gut und dann, wenn du das gefunden hast, bleibst du dabei. Ja? Du sagst nicht, ich will mich alle 2 Jahre komplett mit der neuen Materie auseinandersetzen und mich da reinarbeiten. Also wir nehmen dem Kunden da auch schon ein bisschen Sorge ab, dass er sich da gar nicht mit beschäftigen muss, sondern einfach sagt, okay, nach 2 kommt 3, dann kommt 4, dann kommt 5, dann kommt 6.
Wenn man eure Fahrräder googelt, dann sieht man, dass teilweise die gebrauchten Fahrräder mehr Kosten bei eBay als die Original, die neuen bei euch.
Ja, das findet man nicht so toll, weil das ist, aber das ist halt Angebot und Nachfrage und das regelt halt der Markt selbst, aber
wir finden es einerseits nicht so toll, auf der anderen Seite macht es uns trotzdem auch ein bisschen stolz, weil es auch immer Teil vom Konzept war, so einen modernen Klassiker zu machen. Wir entwickeln ständig weiter die Räder, es kommen auch immer wieder neue Modelle heraus. Trotzdem von außen sehen die nicht so anders aus als die ältere Serie, weil ein gutes Kinderrad sollte viele Generationen von Kindern zu glücklichen Fahrradfahrern machen. Na, das brauchst du 1,5, 2 Jahre und dann kriegst du das nächste Kind. Und das Fahrrad ist aber deswegen jetzt kein schlechtes Rad. Und wir lassen das Rad auch, wir machen diesen modernen Klassiker, der immer gleich oder ähnlich ausschaut und dadurch altert das Fahrrad auch optisch nicht. Wenn wir jetzt den letzten Schrei von Disney draufkleben würden oder von you name it, dann wäre das dieses Jahr cool. Nächstes Jahr wäre es schon ein bisschen last year und spätestens in 2 Jahren ist es das alte Eisen.
Also,
und das ist bei uns nicht so.
Also wie in der Tradition von braun oder so ganz schlicht und klassisch und so zeitlos.
Ja, nicht nur braun. Es gibt viele moderne Klassiker, die nicht modisch sind und deswegen auch nicht aus der Mode kommen.
Sag mal ein Beispiel, was hat dich da so inspiriert?
Ah, da gibt es eine ganze Menge. Viel aus der Möbelindustrie, muss ich sagen. Braun ist natürlich eine so eine Sache. Nur Braun hatte auch eine Zeit, wo es nicht modern war. Das kam dann erst wieder mit Apple, dass das Urbraun-Design und die Rahmen wieder Aufschwung hatte. Der war schon auch dazwischen mal oldschool. Aber es gibt Google Möbel, Google Design Klassiker und du findest einen ganzen Haufen Teile, die schon uralt sind und trotzdem total modern rüberkommen, weil sie einfach ein zeitloses Design haben.
Jetzt habe ich bei der Recherche aber auch gesehen, dass es gibt so eine Stiftung Warentest-Analyse, da ist jetzt eines von euren Fahrrädern oder ein Modell als mangelhaft eingeschätzt worden. Da war irgendwie ein Haarriss und das da dachte ich mir jetzt, wow, das ist doch für alle ein Monster, sagen wir mal, Schlag ins Gesicht, wenn man da mangelhaft ist, oder?
Ja, das ist es. Dieser Stiftung Warentest, wenn man sich den genau anschaut, sieht man eigentlich, dass wir eins der besten Räder haben. Wir sind auch mit Abstand das leichteste Rad. Auch vom Handling her, von wie es die Kids benutzen, sind wir das beste Rad. Dieser Haris ist im Labor entstanden. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt weit über eine 500.000 Räder da draußen am Markt. Das sind über 1 Million Kurbeln. Es gibt eine linke und eine rechte. Und da draußen ist dieser Haris nullmal aufgetreten. Also das ist eine Laborthematik. Es ist auch schade, dass das so hoch gerankt wird von Stiftung Warentest. Wir müssen es aber natürlich respektieren und wir sind da auch sehr demütig, sage ich mal. Wir lernen auch unseres draus.
Aber es war dann schon, wann kam das raus? Wann war das Urteil?
Vor 2 Wochen, ne, glaube ich.
Ja.
Also recht frisch. Okay. Aber wisst ihr noch gar nicht, ob das Konsequenzen hat, ob das jetzt irgendwie...
Ja, das hat uns war das natürlich schon erschüttert, muss man sagen. Aber wir sind nicht die Typen, die jetzt lange, die da lange jetzt sich da hinsetzen in die Ecke und anfangen zu weinen, sondern wir sind ein motiviertes Team und wir schauen nach vorne und wir.
Habt ihr die kontaktiert und gesagt, hör zu, das kann doch gar nicht wahr sein? Oder?
Ach, wir sind nicht so die, wie gesagt, das sind so externe Faktoren, die dann nochmal so kommen. Das sind so Querschläge, wenn man Unternehmer ist, da geht's hoch und da geht's runter. Das ging jetzt mal runter für unser Ego mehr eher, weil man nimmt ja als Gründer sowas persönlich. Du, aber am Ende, die meisten Kunden haben Wurmräder bereits oder haben Nachbarn und wissen, dass das qualitativ gute Ware ist. Und das, wie gesagt, wir können mit gutem Gewissen sagen, das ist noch nie irgendwas gebrochen oder noch nie irgendwas gerissen.
Ihr verkauft ja in den USA, da ist doch so gerade so Produkthaftung ein Riesenthema.
Ja, deswegen, also, wir können uns das gar nicht leisten gerade. Also wir können es generell nicht leisten. Wir haben einen eigenen Prüfstand, da wird das geprüft und wir verkaufen Kinderprodukte. Wir können, also wir gehen da null Risiko ein. Ja? Und wie Christian sagt, der Test ist der Test. Jetzt ist das rausgekommen, das nehmen wir sportlich. Wir geben weiter Gas, tun das. Das Team ist, wie gesagt...
Ja, es wird es ist keine sicherheitsrelevante Thematik. Es wird auch an unserem Wachstum nichts ändern.
Das kann man schon absehen. Also das ist irgendwie.
Ja, wir wissen ja jetzt schon, wir haben ein super gutes Voice of Customer System. Also wir haben einen exzellenten Customer Service. Net Promoter Score weit über 80. Und die haben ihre Ohren immer am Gleis. Und wir kriegen sofort Statusreports, wie die Situation ist. Und es kam also nahezu nichts, würde ich sagen.
Krass.
Ja.
Okay.
Gut. Der ein oder andere Neukunde wird sich das anschauen und wird seine Entscheidung darüber dann wird seine Entscheidung treffen. Aber wir haben jetzt nicht diese negative Welle bekommen, die wir erwartet haben. Ja, das ganz im Gegenteil.
Und sagen wir, USA hattet ihr da nicht ohnehin auch Respekt davor, weil ich meine europäische Firmen, sagen wir auch österreichische, deutsche, in den USA gehen, gibt es nicht so viele Beispiele in den letzten Jahren, wo das richtig
natürlich gut natürlich. Aber da muss man einfach seine Hausübungen machen und das muss man auch da zu dem Stiftung Warentest Thema sagen, dass wir natürlich alle Komponenten inklusive der Kurbel mit internationalen Prüflabors testen. Lustigerweise sogar mit demselben Prüflabors, mit denen Stiftung Warentest testet. Die machen nur den Test ein bisschen anders und dann kommt ein bisschen ein anderes Ergebnis raus. Das ist leider ein bisschen tricky, was solche Tests angeht. Das ist auch, wenn man jetzt da was ankreiden kann, ist es nicht transparent für uns als Hersteller, wie Stiftung Warentest das jetzt wirklich getestet hat. Wir kriegen nur das Ergebnis, aber eigentlich nicht das Testprozedere. Wir testen da nach Normen und internationalen Standards und das wird alles erfüllt und das ist auch zertifiziert. Wir arbeiten da zum Beispiel mit dem TÜV zusammen, die das für uns zertifizieren. Also, und das gilt natürlich auch für USA, wo wieder andere Normen und Standards gelten, dass wir da das alles auch von externen Instituten testen lassen.
Und das ist nicht so mit den Normen, dass sie sagen, ja, das muss aussehen wie ein Fahrrad, sondern die gehen da wirklich ins Detail und sagen dir, wie lange, welchen Widerständen das wieder also aushalten muss und so weiter. Also da gibt es festgelegte Industrienormen und die erfüllen wir in beiden Ländern und deswegen ist das für uns.
Warum habt ihr eigentlich in den USA Austin gemacht als Standort?
Weil die Geschichte eigentlich, weil mein Bruder dort lebt.
Okay, so einfach geht's, ja?
So einfach geht's. Er ist Berater gewesen bei SAP. Sein Sohn wurde ein Jahr alt und dann haben wir ihm ein Fahrrad rübergeschickt, ein Laufrad damals, 2013. Und er hatte das seinem Sohn zum Geburtstag geschenkt. Der Nachbar wollte auch eins, dann haben wir noch eins rübergeschickt. Dann wollten viele andere auch noch ein Rad haben drüben, haben wir eine Palette rübergeschickt. Und so hat das angefangen und irgendwann hat er auch die Garage voll gehabt, hat nachts verkauft und geschraubt in Amerika. Und ja, und jetzt haben wir, ich glaube, so 70 Leute drüben und ja, eine ganze Menge Fahrräder.
Und dein Bruder ist ein US-Chef?
Mein Bruder hat dann seinen Nagel Job an den Nagel gehängt, hat dann nur Woom gemacht und ist jetzt ab Januar nicht nur USA-Chef, sondern ist Gesamt-CEO für die ganze Woom.
Ach, das heißt, ihr tretet dann aus dem CEO?
Wir sind am 31.12. aus dem operativen Geschäft ausgetreten.
Und was macht ihr dann?
Na, wir kümmern uns um strategische Dinge. Also so als Startup-Typen oder als Founder-Typen haben wir unsere Qualitäten vor allem in den Anfangsphasen gesehen und haben immer einzelne Themen versucht, nach oben zu reichen. Wir haben uns immer geschaut, dass wir Experten für einzelne Themen reinholen, die es besser machen als wir. Und irgendwann einmal kommst du dann auch drauf, dass da eigentlich für dich jetzt gar nichts mehr übrig bleibt als sinnvoller Beitrag. Und wo wir aber sinnvoll, wir dienen Woom, ganz klar. Und wo wir sinnvoll was einen Beitrag leisten können, ist ganz klar die Strategie. Die übergeordneten Themen und weniger im Operativen. Und deswegen haben wir da diese Konsequenz draus auch gezogen und sind da seit 1.1. nicht mehr operativ tätig, sondern fokussieren ganz auf langfristige Themen.
Ja, und machen Podcasts und so.
Aber wie kann man sich vorstellen, als Strategie, ich meine, das ist jetzt ja kein Tagesjob.
Nee, das ist was, wo du sagst, aber und das ist ja das, wenn du in diesem Operativen tätig bist, du kannst ja deinen Kopf gar nicht aus dem Wasser rausheben und mal schauen, wo überhaupt das Land ist. Und das haben wir gesagt, das ist unsere Stärke. Und wir wollen mal schauen, wo sehen wir Woom in 10 Jahren? Ne? Sind wir noch ein Kinderfahrradhersteller? Sind wir ein Komplettanbieter? Machen wir Familienmobilität? Es gibt ja verschiedene Optionen. Oder bleiben wir ein Kinderradhersteller einfach? Ja? Und haben gesagt, wir beschäftigen uns damit und schauen, was auch zur DNA am besten passt und entwickeln jetzt über die nächsten Monate eine Strategie, wo wir in 10 Jahren sein sollen. Und das ist sehr, sehr wertvoll für, also ich glaube, da liegt unsere Stärke drin. Und unser gesamtes Team ist wirklich in the trenches und.
Und das kannst du nicht machen, wenn du deinen Kopf im täglichen operativen Business hast, weil da fehlt dir dieser Weitblick. Du brauchst einfach die Flughöhe, um das zu machen.
Und auch das Großdenken, ja. Weißt du, dieses visionäre Denken dann zu sagen, hey, warum nicht? Warum sollte man nicht? Also nicht zu sagen, warum.
Also Erwachsenenfahrräder sind denkbar.
Es ist nicht ausgeschlossen. Also es steht aktuell, ist nicht auf dem Radar drauf. Wir sind Kinder. Aber gut, die Strategie ist noch nicht ausgearbeitet. Wir sind erst seit 3 Monaten
also
draußen.
Also wir sagen weder ja noch nein. Es könnte sein.
Was könnte noch sein? Das könnte also gerade Mobilität, das heißt, ihr könntet auch irgendwelche anderen Roller oder.
Ja, alles. Denk an alles, was eine Familie braucht. Also wir werden immer den Bezug zum Kind haben, das ist natürlich klar. Denk an alles, was eine Mobilität von der Familie angeht. Ja, das könnten Rutschis sein, Roller,
Es können aber auch strategische Partnerschaften sein, also gerade mit einem Erwachsenenrad würde sich sowas anbieten.
Wir haben ja die ganzen Kunden, die dann irgendwann in dem Alter sind, wo sie dann so aufs Erwachsenenrad steigen, ja, die verlierst du im Endeffekt dann unserem Business.
Ja, das ist irgendwo ist das ein logischer Schritt. Wir strengen uns an, dass wir zufriedene Kunden haben, verkaufen ihnen 6 Räder und nach dem 6. Rad sagen wir, jetzt gehst aber irgendwo hin, jetzt haben wir einfach nichts mehr für dich. Da wäre natürlich ein Anschluss sinnvoll. Auf der anderen Seite haben wir da auch höchsten Respekt davor. Und müssen auch sagen, im Erwachsenenradbereich, anders als im Kinderradbereich, wo es nichts Gutes gab, wie wir begonnen haben, oder kaum was Gutes, im Erwachsenenradbereich gibt es viele, viele wirklich Gute.
Wo kommt eigentlich die Marke her? Also Woom, W-O-O-M?
Das ist so der Sound von Geschwindigkeit. Und tatsächlich hat mein kleiner Sohn damals der konnte noch nicht reden und hat irgend so ein Auto oder irgend so ein Gefährt geschoben und hat Woom gesagt und dann war es Woom.
Ist in den USA wahrscheinlich ganz hilfreich. Ist ja so ein bisschen, klingt gar nicht jetzt wie eine typische deutsch-österreichische Firma, sondern.
Ja, das ist auch oft, ne, dass man gefragt worden, aber das ist, ach, ihr seid Österreicher, das haben wir ja gar nicht gewusst. Also, das ist ein internationaler Name, aber das ist wichtig, ne? Wenn du international expandieren willst und du hast jetzt einen deutschen Namen oder einen österreichischen Namen, ja, dann tust du dir da unheimlich.
Aber Wum klingt ja eigentlich total schlau. Also so erstaunlich, dass es noch frei ist, dass man es
noch
machen kann.
Ja, das hat uns selber gewundert, dass das alles noch frei war. Es ist auch das Logo, kann man verkehrt rum verwenden. Das ist hat auch eine Geschichte. Ich habe damals für ein österreichisches Fahrradunternehmen gearbeitet. Da kamen Rahmen aus Asien, sehr teure Rennräder, über 10.000 Euro. Und da waren am Top-Tube, am Oberrohr, die Sticker verkehrt rum aufgebracht. Das hat in Asien, ist das irgendjemand passiert? Und da war die Schrift einfach verkehrt rum. Und die waren unverkäuflich, die mussten zurückgeschickt werden. Per Flugzeug wurden die zurückgeschickt, dort entlackt, neu bestickert, neu gespachtelt, neu lackiert. Mordsaufwand, Kunden verärgert, weil sie noch länger warten mussten als ohnehin schon. Und da dachte ich mir, wenn man das verkehrt rumlesen kann, ist das gar nicht schlecht. Abgesehen davon, dass ein Fahrrad ein dynamisches Objekt ist und wenn du die Schrift von vorne und von hinten lesen kannst, siehst du das Logo doppelt so oft und hast sozusagen doppelt so viele Impressions in deinem Hirn, die dir später helfen, das wieder zu erkennen.
Also das heißt, ihr könntet euch auch vorstellen, eines Tages so eine Art Red Bull Story von der Markengröße her zu schaffen. Das ist ja auch eine österreichische Firma, ne?
Ja, also wir denken schon groß, aber das ist schon, also...
Ja, da wollen wir mal demütig bleiben.
Ja, genau. Also Woom, so ein Formel-1-Team könnte auch Woom heißen.
Ja,
ich weiß nicht, ob das ein Formel-1-Team wäre, aber alles ist möglich. Also wir haben noch nicht einmal begonnen.
Ist denn das eigentlich so, dass die Kunden alles Vorkasse bezahlen, auch wenn die warten müssen, so lange auf die Fahrräder bei euch?
Es war früher mal so und ich glaube, dann wurde es... Ich weiß es gar nicht. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr.
Okay, aber...
Ja, also, ja,
was wie lange, wenn ich jetzt eins kaufe, ja. Wie lange muss ich denn warten? Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eins haben, wie lange muss ich wohl warten?
Naja, einige sind auch sofort verfügbar. Also das ist ja, das kommt ja immer in Tranchen rein bei uns. Ja. Also teilweise...
Du musst nicht ewig warten. Also wir haben zwar immer Warteliste, das ist ein bisschen was wir vor uns, so eine Welle, die wir vor uns herschieben. Es sind aber maximal ein paar Wochen.
Ja, wir machen erst die Order auf, wenn das Rad tatsächlich dann auch kurz vorm Zulauf bei uns ist. Da haben wir uns schon die Finger verbrannt, dass du schon Räder verkauft hast, die noch vom Suezkanal standen. Ja, und dann kommt wie dieser Unfall damals. Und jetzt sind wir da sehr konservativ geworden, um das zu verhindern. Aber
diese Lieferkettenprobleme habt ihr schon wirklich? Also das ist schon
ja, voll.
Nö, volles, das haben wir wirklich. Programm. Ja, das ist unser täglicher Hassle, den wir haben. Das sind einfach Dinge, die früher ganz von selber gelaufen sind und jetzt plötzlich viel Aufmerksamkeit und Liebe brauchen jeden Tag.
Nicht zugeliefert werden,
ja,
weil Schiffe kommen oder
du
so.
Du hast eine Grenze geschlossen von einem Land zum anderen, dann können die Trucks nicht rüberfahren für Komponenten. Da ist ein Hafen mal geschlossen, jetzt Shanghai, der Hafen geschlossen. Das wird uns ja alle noch treffen, was da gerade passiert.
Das sind Komponenten, das sind aber teilweise auch halbfertig Dinge, das sind teilweise Rohstoffe, das ist also eine Riesenkette von Dingen, die komplett durcheinander geworfen wurde.
Also ich hab gesehen, es gibt sogar Fahrradhersteller, ich weiß nicht, ob jetzt eure Wettbewerber, ich will die nicht so häufig nennen, ich habe da, glaube ich, nicht so viel Bock drauf, aber es gibt die Stellen komplett in Deutschland her.
Ja, aber nö.
Nein.
Es gibt welche, die nennen's so, aber tatsächlich, also die Komponenten kommen aus denselben Werken, wo wir auch Komponenten herstellen und das ist, da wird leider Gottes nicht wirklich immer ganz transparent. Dann muss der Kunde auch noch viel lernen, glaube ich, und da braucht es auch noch mehr Transparenz in der Industrie und nicht nur in der Fahrradindustrie, sondern generell in der Wirtschaft, woher Dinge wirklich kommen. Es ist eine globale Weltwirtschaft, die Komponenten kommen aus der ganzen Welt, die Rohstoffe kommen aus der ganzen Welt. Die Assemblierung findet dann möglichst lokal statt. Das ist auch das, was wir als Ziel haben, möglichst in den Märkten zusammenzubauen und möglichst viel von dieser Wertschöpfungskette nahe an den Märkten zu haben. Aber dass da alles in Deutschland hergestellt wird, das ist ein Märchen.
Wie groß ist eigentlich die größte Fahrradfirma der Welt? Also wer wäre das?
Ich glaube, es müssen nicht mehr Rieder.
Ich bin mir gar nicht sicher, wer die Größten sind, das behaupten.
Ja, ich nicht so viel Ahnung haben wir eigentlich. Ja, wir wissen es eigentlich gar nicht. Aber ja, jetzt mal eineinhalb Millionen, 2 Millionen, das ist irgendwie so ein Specialized Track. Merida, Cube, Ghost, also die großen Spieler, die haben schon ja. Scott.
Scott, ja. Genau. Die machen dann so eine Million oder 2 Millionen Fahrräder.
Ja, so zwischen, gibt sicher gute 10 Stück, die über 1 Million machen.
Ne? Aber ist ja dann auch gar nicht so weit von euch entfernt.
Nee, das hat uns letztens einer gesagt. Wir sind der größte Kinderfahrradhersteller der Welt. Aber das weißt du halt nicht. Aber das sagt
einer. Und unter den 15 größten Radherstellern der Welt.
Wirklich? Also jetzt schon?
Sind wir jetzt schon.
Ja, jetzt schon. Wir machen das seit 9 Jahren.
Ja, gut, aber ich meine, es gibt welche, die machen seit 30 Jahren und sowas. Ne?
Ja, nee.
Und nachher, ja.
Aber wie gesagt, wir kümmern uns eigentlich weniger um die anderen und mehr um unser eigenes Team.
Ja, es hilft uns nicht wirklich in einem Team. Das ist ein bisschen, das freut uns zwei. Ja? Das ist zu sagen, wow, das ist ja schön. Aber im Endeffekt geht es um jeden einzelnen Kunden. Ja, und
ihr verkauft aber auch Klamotten, ne?
Ein bisschen, ja.
Also, aber es ist kein großer, relevanter Umsatzanteil.
Nee. Wir haben das war, ich sag mal, einer unserer damals ein bisschen die Finger verbrannt. Wir wollten es groß machen in der Zeit, wo die Firma noch gar nicht mit dem Thema umgehen konnte. Du hast super viele SKUs, ja. Wir haben Socken gemacht und T-Shirts und Kurzhosen und tolle Sachen haben wir gemacht, aber das Problem war, dass das zu viele SKUs waren für die Phase, in dem das Unternehmen damals war. Also wir haben uns da ziemlich ein Eigentor geschossen mit dem Aufwand, auch nur Inventur machen und der Qualitätskontrolle und haben das eigentlich wieder schwer zurückgefahren. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar T-Shirts und ein paar Kappen noch im Programm. Ja. Die gehen ganz gut. Ja.
Wir haben das wieder ein bisschen zurückgefahren. Wir haben auch kommunikativ haben wir es auch nicht ganz super hinbekommen. Die Produkte waren wahnsinnig gut, irrsinnig tolle Qualität, nachhaltig, also vom Produkt her wahnsinnig hochwertig und haben das aber nicht zum Kunden transportiert bekommen, die Qualität, die eigentlichen Qualitäten von den Softgoods.
Ja, da haben wir einen Fehler, das haben wir zu früh gepusht.
Da haben wir als ganze Company an verschiedenen Bereichen einfach nicht den.
Aber wie viele SKUs habt ihr denn aktuell? Also wie viele
Produkte? Ja, wir haben schon viele Accessoires. Also wir machen so 15% vom Umsatz sind Accessoires. Also das sind Klingeln, das sind Gepäckträger, Schutzbleche, Flaschen, Pumpen und so weiter und Helme natürlich. Also 15% vom Umsatz sind Accessoires. Das ist noch ausbaufähig und die entwickeln wir auch alle selbst zum großen Teil. Und das ist halt ein gutes Business, weil du willst ja ein Komplettanbieter für die Familie sein, also alles, was ums Fahrrad geht. Und auch gute Margen natürlich, klar.
Und was ist jetzt in Zukunft? SKU, ja. Wollt ihr denn mehr jetzt noch D2C werden oder ist der Vertriebsmix für euch so sehr ist gut?
Ja, es ist 50% schon ganz gut. Das könnte man noch ein bisschen versuchen auszubauen, aber jetzt so unsere Go-to-Market-Strategy, jetzt zum Beispiel Frankreich, ist immer eine duale, also Multichannel oder Omnichannel. Wir gehen rein, das B2B-Team sucht sich Händler aus, die strategisch gut sitzen. Das Direct-to-Consumer macht Werbung in dem Zeit. Also wir haben so eine Go-to-Market-Strategy für New Markets und es beinhaltet immer beide Kanäle.
Und die Kanäle befruchten sich auch wirklich beide gegenseitig. Die sind beide füreinander wichtig und müssen auch in einem guten Verhältnis zueinander stehen, wenn das in eine Richtung kippt.
Aber wisst ihr denn schon, ob ihr nochmal eine Finanzierungsrunde benötigt? Also wenn ich jetzt höre, es gab mal Überlegungen, einen Börsengang zu machen. Jetzt auch Börsenklima ist nicht optimal. Du sagst jetzt gerade auch, Börse ist noch zu früh für euch. Aber ihr habt schon das Gefühl, irgendeine Art von Cash-Zufluss braucht ihr nochmal?
Ja, wir werden nochmal, es sieht alles danach aus, dass wir nochmal eine Runde machen, ja.
Ja, wir werden demnächst eine Runde machen und werden da auch wahrscheinlich uns auch nochmal auf die Suche nach starken Partnern begeben.
Ärgert man sich manchmal, ich habe jetzt vor kurzem wirklich gerade hier in den Österreich-Wochen, haben wir gesagt, irgendwie den Felix von Go Student, kennt ihr den?
Grüßt also. Achso, ja, sicher. Ja,
kennt ihr persönlich?
Ja, auch, nee, persönlich nicht, aber.
Ist auch ein österreichischen.
Ja. Da, aber er steht auf der Liste von Leuten, die ich mal gerne treffen möchte.
Okay, also ja, vielleicht irgendwann Felix, wenn du das hörst. Der erzählt von seiner Go Student, dieser Nachhilfeplattform, die ist jetzt, glaube ich, schon mit 3 Milliarden bewertet.
Ja, ist krass, ja.
Wenn man jetzt hört, was ihr da an Volumen habt, auch was da wirklich passiert. Und ich mich jetzt gerade frage, was könnte das für eine Runde werden, von der Bewertung her? Dann ist 1 Milliarde wahrscheinlich schon sportlich oder machbar oder so?
Ja, ich glaube, eine Milliarde ist schon sportlich.
Also, naja, drei, deswegen denke ich so.
Das ist ja, verrückt, das ist schon, also wir sind da auch nicht, wir sind jetzt, wir wollen gute Partner finden und es muss fair für alle sein am Ende, ja. Also wir sind jetzt nicht die, die da sagen, wir wollen das maximieren. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir waren uns die Partner wichtiger als jetzt die letzte hinterm Komma. Das sind wir nicht, ja. Und schauen wir mal, was passiert. Also es werden ja ein paar Leute...
Aber es ist trotzdem krass zu sehen, dass man sozusagen mit Software oder mit so Online-Learning-Angeboten, wie er es beschrieben hat, der Podcast ist jetzt ja nachzuhören, auf einmal 3 Milliarden wert sein kann, während man wirklich jetzt global Fahrräder sourcen, bauen, zusammen. Es ist ja gefühlt noch viel mehr Hardware anfassen, viel mehr Logistikleistung. Und trotzdem ist es dann schon ein Stretch, auf 1 Milliarde nur zu kommen.
Ja,
gut. Also nur, was heißt das? Aber ne,
ja, gut, das ist halt unser Business, ist halt jetzt nicht so skalierbar, dass du sagst, du... Ja, das ist nicht so einfach, das Hardware-Business zu, weil du willst, du musst die Qualität sicherstellen, der Customer Service muss da sein, die Logistik muss da sein, die Assemblierer, die produzierende Teil. Also es ist schon, ich will nicht sagen, dass es komplizierter ist, aber es ist wahrscheinlich mühsamer, wenn du ein Produkt hast, was auch noch aus verschiedenen Teilen besteht, als jetzt eine Plattform irgendwo zu, oder eine Software haben oder Software
als Service. Ja, dafür obwohl auch, ich dafür auch, denke ich, nachhaltiger.
Ja.
Also, aber wenn wir jetzt hier über Bewertungen reden, da lassen wir uns auch gerne noch überraschen.
Ja, ja, also eine Unicorn-Bewertung. Am Ende ist es ja so, zumindest was man so hört, es ist sehr viel Geld im Markt. Trotzdem haben alle Angst vor Firmen, die Geld verlieren. Ihr habt jetzt irgendwie schon bewiesen, was ihr könnt. Also so Sweet Spot, ihr verdient Geld. Also ich glaube, diese Firmen kriegen ja nach wie vor super Bewertungen. Also gibt es gar nicht so viel davon, weil die meisten ja die letzten Jahre so viel Geld gezogen haben, ja. Ideen waren oder ganz früh oder halt sehr viel Geld verloren haben. Also es ist durchaus möglich, dass ihr da jetzt um die Ecke kommt und alle staunen und sagen, krass, Kinderfahrräder und ist so viel wert, weiß ich nicht, wie ProSieben oder sowas. Ja, who knows. Ja.
Was weiß ich, was ProSieben wäre.
Ich glaube, 2-3
Hört sich gut an.
Ich glaube, ja. Also ich glaube, das letzte Mal bei 2-3 Milliarden. Was natürlich auch verrückt ist, wenn man sieht, was der Felix da hat, ne, mit seinem Ghost Student. Also,
ja, oder so wie Eintracht Frankfurt oder sowas. Ja, das ist ja, schon
mehr.
Krass. Ja.
Also Dortmund ist, glaube ich, noch 600 Millionen wert. Also,
ehrlich?
Wo ist der Dortmund? An der Börse oder noch weniger gewesen.
Okay.
Und das, da werdet ihr jetzt hoffentlich vorbeikommen. Also wir reden dann von, nicht von Frankfurt, wir reden von Dortmund. Also
Dortmund, ja. Da würde ich meine Mutter freuen, die ist Dortmund-Fan.
Ja, also ich meine, Chelsea, 5 Milliarden, ne, das ist, glaube ich, die Spitze. Aber deutsche Vereine schaffen das nicht, ja.
Ja.
Also Dortmund kann man es ja gut sehen, weil die
ja
börsennotiert
sind. Ja, genau, ja.
Also ich kann mal direkt nachkommen, aber ich meine so 400-500 Millionen.
Krass.
Also da kommt er jetzt vorbei.
Ja, schauen wir mal. Also es ist, wir sind da nicht, wie gesagt, wir sind nicht in diesem... Wir wollen das nachhaltig aufbauen und das ist jetzt, wird nochmal eine Runde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich.
Diese Bregal Investoren, das ist ja am Ende die Familie, also dahinter steht die Familie Brennecke-Meyer, denen auch CA gehört, ne?
Ja,
also genau. Die.
Ja, und super, super Firma oder super Team, ja.
Mit aber das Philipp hat das mit anderen nichts zu tun.
Das sind super Leute.
Das sind super Leute. Nee, ich glaube, die haben da ihre Investmentteil und ihr Immobilienteil und ihren CLA.
Das ist separat, ne?
Das ist alles separat und wir haben nur mit dem Investmentteil zu tun, mit dem Philipp und dem Jan Daniel und das sind super Typen. Also das ist, wir hatten ja immer Angst davor, da haben wir jemanden am Tisch sitzen, der uns sagt, was wir zu tun haben wollen. Das war ja eigentlich unsere ursprüngliche Abneigung gegen Investoren, weil wir gesagt haben, wir wollen keinen, der uns reinredet. Und
war jetzt auch mit ein Grund, wieso es so lange gedauert hat.
Ja.
Also durchaus eine gewisse natürliche Skepsis oder eine natürliche Scheu
und
davor.
Wie habt ihr die am Ende getroffen? Also was war dann sozusagen, also die haben dann auch angerufen, dann habt ihr die aber...
Die sind auf die von unserem Berater, das war der Paul, also und der Jörg, die sind jetzt, der Paul ist jetzt CFO bei uns übrigens, ja. Und da sind die auf die Liste draufgekommen und am Ende haben sie sich im Due Diligence-Prozess durchgesetzt gegen 1-2 andere.
Das heißt, hier macht ihr eine Due Diligence. Es ist nicht so, dass die euch durchleuchtet.
Die haben uns durchleuchtet, aber es ist ja dann auch die Art und Weise, wie jemand dich durchleuchtet.
Das ist eine gegenseitige Due Diligence in Wahrheit. Das ist auch die Art und Weise, wie sie mit dir umgehen. Wie gesagt, die wichtigste Spalte war im letzten Endes diese Bierspalte.
Und Flug Schwandner, der ist dann auch so ist über österreichische Connections oder wie kam der
zu? Ja, den habe ich auf die Liste drauf gemacht, weil ich gesagt habe, cooler Typ und vor allen Dingen ist ja wichtig, wenn du so ein Unternehmen von 50 auf 170 oder 200 Millionen aufbaust, ist ja nochmal ein komplettes anderes Level als das, was wir vorher gemacht haben, ja. Und da jemanden zu haben, der uns hilft in der Organisationsentwicklung, in der
der all das schon mal gemacht hat.
Der das schon mal gemacht hat, das war uns wichtig.
Und der auch...
Der ist ja mit Runtastic wohlgemerkt, ne?
Das genau.
Genau, ja. Der auch dieses unkonventionelle Denken, das wir auch sehr, sehr schätzen, mitbringt und uns da auch challenged und uns auch hilft, groß genug zu denken und schon weiß, was sind die übernächsten Schritte, die wir noch nicht wissen, weil wir es noch nicht erlebt haben, aber er das schon einmal gemacht hat.
Jetzt, wo ihr auch sozusagen operativ raus seid, schon ein bisschen Geld hinter die Firewall gebracht, dass ihr schon ein bisschen abgesichert seid, oder ist bei euch noch alles in der Firma?
Nee, es ist ja, wir haben Geld hinter die Firewall gebracht. Auch das ist, war natürlich ein Grund, wieso wir es gemacht haben. Sozusagen die persönliche Sicherheit. Man muss sagen, wir haben die ersten Jahre, ich habe es vorher gesagt, den Arsch zusammengekniffen, und das galt auch für unsere Familie, auch für unsere Frauen und unsere Kinder. Wir haben wirklich also auf ganz, ganz schmalem Fuß gelebt, und das waren wir denen auch irgendwo schuldig. Das haben wir denen auch immer versprochen.
Es wird alles gut irgendwann.
Die Zeit wird kommen, es wird alles gut.
Und jetzt ist es schon soweit, dass ihr schon selber auch Investments viel macht?
Ja, wir investieren hier und da auch schon mal so ein bisschen, weil es ist genau jetzt, wir sind ja die, wir helfen kleineren Teams oder kleineren Startups. Ich glaube, da haben wir noch einen Mehrwert, Consumer Products, Design, Marketing, Go-to-Market und so weiter. Das machen wir ganz gern und sind hier und da ein bisschen umtriebig.
Was, auch. Was man kennt, macht auch Spaß, was man gelernt hat, irgendwo anzuwenden und zu sehen, dass das auch woanders zählt und gilt und dass diese Regeln oder diese Dinge auch anwendbar sind.
Also gibt es da irgendwas im Portfolio von euch?
Ja, wir haben Glacier, das ist ein Wiener Startup, Klimaschutz, Awareness in die Firmen reinzubringen, um die Leute auch auf Mitarbeiter auf der unteren mittleren Ebene zum Umdenken zu bringen und zu sehen, wie sie in euren großen Firmen ihren Beitrag leisten.
Sozusagen dann, Nachhaltigkeit einfach gemacht.
Und ein zweites ist das Cleanest, das ist ein Windel-Abo.
Das eigentlich so mit der Windel das macht, was wir mit dem Kinderfahrrad gemacht haben, nämlich einfach ein wesentlich besseres Produkt, besseres Service rundherum und da aufs nächste Level zu kommen.
Warum ist nicht bei euch der Preis so viel höher als bei anderen Kinderfahrrädern? Ich meine, am Ende ist das ja...
Also so viel höher sind wir gar nicht. Wenn man sich es genau anschaut, wir sind ein bisschen höher, aber wenn man sich die Produkte vergleicht, liefern wir für die Kohle ein viel, viel besseres Produkt. Und letztendlich ist es so, wenn man es dann den Gebrauchtmarkt wieder anschaut,
dann ist es
sind wir mit Abstand das Beste und auch mit Abstand das billigste Produkt, wenn du dir die ganzen Kosten anschaust,
weil du verkaufst uns quasi für den fast selben Preis weitergeben kannst.
Ja. So 80-90% vom Kaufpreis verkaufst du das Rad wieder. Und das ist
eigentlich Inflationsschutz, ne? Viele Kinderfahrräder haben. Schlägst die Inflation mit.
Krass.
Also es gibt eigentlich kein Argument gegen Boom.
Ja, ich habe das schon so.
Wir lassen kein Argument über.
Fahren eigentlich Kinder damit Stützrädern heutzutage?
Nein.
Zum Glück nicht mehr. Also das war zu, wie unsere Kinder begonnen haben, mein Ältester ist jetzt 14 Jahre, war das noch so, aber das hat sich mittlerweile durchgesprochen, dass man den Kindern nichts Gutes tut mit Stützrädern, sondern man verlernt ihnen eher das Radfahren. Sie fangen mit dem Laufrad an, lernen dort Balance und so ein zweirädriges Gefährt handeln, und zum Fahrradfahren brauchen sie dann eigentlich nur mehr das Treten, und das ist nicht viel. Und wenn man da Stützräder dran macht ans Fahrrad, verlernt man ihn wieder die Balance und macht überhaupt keinen Sinn. Ist eine total veraltete Methode. Ist so wie Rohrstock in der Schule. Ist man auch drauf gekommen, dass es da bessere Methoden gibt.
Ja, gibt's nicht mehr. War erstaunlich eigentlich. Okay. Ja, Wahnsinn. Glückwunsch zu der Geschichte. Also,
danke.
Sehr quiet. Ihr habt da noch keine, glaube ich, Seats bei der österreichischen Version von Höhle der Löwen oder irgendwas, sondern...
Nee, wir waren mal eingeladen, da habe ich aber gesagt, das machen wir nicht, weil das war zu früh damals, und dann musst du erklären, warum du denkst, dass du erfolgreich sein wirst, und das wollten wir uns nicht geben. Ja. Und haben gesagt, wir machen das ohne.
Aber also schon sehr beeindruckende Geschichte. Ich meine, ich bin auch großer Fan von den ganz großen Unicorns, aber das ist jetzt hier auch so anfassbar und man spürt richtig, wie ihr es zusammengebaut habt, und vor allen Dingen das Bootstrapped. Also am Ende... Ja. Dass euch jetzt noch wahrscheinlich, ich schätze mal, jedem, weiß ich nicht, 25% gehören oder sowas?
Größenordnung?
Ja, gut.
Ja.
Gut also geschätzt. Ist schon der Wahnsinn. Also zu zweit könnt ihr da noch sagen, was gemacht wird bei der Größenordnung?
Ja.
Ja.
Ist schon life-changing, ne?
Das ist in der Tat life-changing. Ja. Aber du musst das, du brauchst eine gewisse Zeit, bis du überhaupt realisierst, was du da, oder wir haben das beide noch nicht ganz kapiert, was wir da geschaffen haben eigentlich. Ja.
Wir müssen nicht drum herum reden, wenn ihr eure Anteile verkaufen würdet, was ja sicherlich möglich wäre, jetzt auch irgendwie, dann Werdet ihr sehr reich? Macht man sich das klar?
Nee. Nee.
Macht man sich, gönnt man sich was Besonderes?
Ja, ja, also
klar, also ja. Wir gönnen uns schönen Urlaub mit der Familie, aber ich sage mal, wir sind zum Beispiel noch immer in der gleichen Wohnung, in der wir vorher waren, weil da haben wir uns eigentlich immer wohl gefühlt und das war immer unsere Wohnung. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr bodenständig und sind noch immer die gleichen, die wir vorher waren.
Sehr, sehr sympathisch, ja. Also beeindruckend, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also wie, ob es denn eines Tages wirklich der Börsengang wird oder der größte Kindermobilitätshersteller der Welt oder was immer es wird.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten.
Danke, dass wir da sein durften. Große Ehre.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.